Vorhin nannte ich diesen schönen Vers aus dem Psalm 145. Alle Augen warten auf dich, Herr, und du gibst ihnen ihre Speise zu seiner Zeit. Du tust deine Hand auf und sättigst alles, was lebt, mit Wohlgefallen. Zu Beginn eine kleine Geschichte. Da war ein Pfarrer, der auch so mehrere Obstbäume besaß und feststellte, dass da immer Obst geklaut wurde. Und nachdem sich das oft wiederholt hat, hat er ein großes Schild aufgestellt. Da drauf stand: Gott sieht euch. Und er dachte, wenn jetzt die Diebe kommen und dieses Schild sehen, Gott sieht euch, dann werden die doch Anstand bewahren. Aber als er wieder dahin kam, war wieder Obst geklaut. Das Schild stand immer noch, aber unten drunter hatten sie noch was drunter geschrieben. Oben stand ja, Gott sieht euch, und drunter hatten sie geschrieben, aber er verrät uns nicht. Ja, ganz nett, aber wir müssen ja nicht Lebensmittel stehlen. Aber ich bin Jahrgang 1940, ich nehme an, einige sind auch in dieser Größenordnung, andere noch etwas älter. Ich erinnere mich an den Krieg noch, dass man hinterher dann zum Beispiel auf dem Feld ging und hat Ähren gelesen und hat geguckt, ob der Bauer beim Kartoffelpflügen vielleicht doch noch ein paar kleine Kartoffeln liegen gelassen hat. Wir Kinder durften dann auch von der Schule aus noch Kartoffelkäfer sammeln gehen. Allerdings hatten wir wenig Erfolg, die waren scheinbar alle vorher schon geflohen. Aber es gab außerdem noch Brotmarken, so, oder Lebensmittelmarken, sagen wir so. Als ich dann die Schule ging, freute ich mich, denn da gab es etwas sehr Schönes in der großen Pause. Das war eine Schulspeisung. Da gab es immer etwas zu essen. Es hatten amerikanische Christen finanziert, die sogenannten Quäker. Von daher stammte meine Liebe zu Erdnüssen, die damals schon gepflanzt wurde, und solche schönen Dinge. Ja, dann kam später die Währungsreform und auf einmal konnte man viel mehr kaufen als vorher. Und man merkte, es fängt an, aufwärts zu gehen. Ja, heute haben wir eigentlich alles, was wir haben möchten, zu jeder Zeit. In unserem Garten wächst nichts, was man essen kann. Wir haben nur Gras, Blumen und Büsche. Aber wenn ich an unser Frühstück denke, wir essen gerne Obst auch, da begegnen mir schon viele Länder. Da haben wir also Tee aus Indien, schwarzen Tee. Haben wir Bananen aus Ecuador. Haben wir Weintrauben aus Italien. Haben wir Äpfel noch aus Frankreich, jetzt werden sie wahrscheinlich auch bald aus Deutschland kommen, haben wir Zwetschgen aus Deutschland. Also allein nur beim Frühstück schon mindestens 5 Länder versammelt, wo man merkt, auch Erntedank muss man eigentlich übergreifend verstehen. Und jetzt kommt ja bald wieder die Zeit, wo es auch Apfelsinen gibt und Mandarinen, die ich sehr gerne esse. Und ich staune dann immer wieder, wenn ich so einen Schnitz in der Hand habe und feststelle, da ist jeder Schnitz extra verpackt. Dann lobe ich Gott und sage, das hast du wunderbar gemacht. Ja, sowas kann ein Mensch nicht machen, aber du hast das geschaffen. Ja, erstaunlich, da gibt es einen Psalm 14, da steht drin, sie essen Gottes Brot, aber sie rufen ihn nicht an. Das war vor 3000 Jahren schon geschrieben. Es kann also sein, dass man Dinge von Gott in Anspruch nimmt, aber gar keine Beziehung zu Gott sieht. Gut, heute gibt es da viele Gründe dafür. Ein Grund ist diese Evolutionslehre, wo man denkt, dass alles durch Zufall entstanden ist. Und bei dem Zufall muss ich mich ja nicht mehr bedanken. Den gibt es ja nicht als Person, falls es diese Lehre wirklich gäbe. Das heißt, die Lehre gibt es, aber den Hintergrund kann man hinterfragen. Ja, ansonsten kann man sagen, je besser es uns geht, desto gottloser wird unser Volk. Ja, je besser es uns geht, desto mehr sichern wir unser Leben ab mit Einkommen und Auskommen, mit Versicherungen, mit Anlagen, diesem und jenem. Und der Bezug zu Gott nimmt eigentlich immer mehr ab. Ja, das ist schade, aber leider ist es so. Aber ich freue mich, wenn Menschen Gott neu entdecken. Hier hieß es ja, alle Augen warten auf dich, Herr. Wir haben äußere Augen, aber schon wenn man sagt, da hat einer sein Auge auf jemand geworfen, dann heißt es ja, dass er nicht nur nach ihm schaut, sondern auch in seinem Herzen sagt, das wäre etwas in meiner Richtung. Die Bibel sagt, dass wir von Geburt an für Gott blind sind, aber er kann uns die Augen öffnen, sodass wir zum Glauben kommen. In England gibt es einen berühmten Forscher, vielleicht haben Sie von ihm schon gelesen oder gehört, mit dem Namen Hawkins. Er gilt als Experte, ist aber Atheist. Und er sagte, Religion ist etwas für Menschen, die Angst haben vor der Finsternis. Also auf gut Deutsch Feiglinge, könnte man sagen. Aber dann hat ein anderer Engländer, auch ein Professor, gekontert. Der heißt Dawkins, ist ein Mathematikprofessor. Und er sagte, Atheismus ist eine Einstellung für Menschen, die Angst haben vor dem Licht. Fand ich interessant gekontert, ja. Der eine sagte Angst vor der Finsternis und er sagte Angst vor dem Licht. Die Bibel sagt, dass dort, wo jemand zum Glauben kommt an Jesus, er geöffnete Augen bekommt. Ich weiß nicht, wer von Ihnen dieses schöne Lied kennt, Amazing Grace, How Sweet the Sound. Auf Deutsch, wunderbare Gnade, wie süß ist dein Klang, die einen Schurken wie mich gerettet hat. Einst war ich verloren, jetzt bin ich gefunden. Einst war ich blind, jetzt sehe ich. Der Schreiber des Liedes, John Newton, war ein Sklavenhändler, wobei Sklavenhändler damals kein anrüchiger Beruf war, sondern das war ein ehrbarer Beruf, weil die Sklaven ja so galten wie Möbelstücke, die man einfach verhandeln konnte. Er ist dann aber zum Glauben gekommen, hat später mit einem Freund sogar vor dem Parlament erreicht, dass in England die Sklavenbefreiung ausgerufen wurde, hat er noch kurz vor seinem Tod erlebt und war darüber natürlich sehr froh. Ja, wenn jemand zum Glauben kommt, ist das ganz interessant. Ich will Ihnen die Geschichte von zwei Kindern erzählen. Das könnten also ihre Enkel oder Urenkel sein. Sie gehören zu einem Amerikaner, der hat den Namen Bill Bright, hat eine Organisation gegründet, die sich Campus für Christus nennt. So christliche Arbeit unter Studenten in Amerika, aber inzwischen auch weltweit. Und er hat ein nettes Denkmodell entwickelt, so einen großen Kreis, können Sie sich vorstellen. In der Mitte steht ein Stuhl, sozusagen der Thronsitz meines Lebens. Und von Geburt an sitze ich auf diesem Thron meines Lebens. Ich bin der Präsident. Jesus ist außerhalb des Kreises, er ist noch nicht drin. Wenn jetzt jemand Christ würde, dann würde er Christus bitten, dass er in das Leben kommt, dass er der Präsident wird. Und ich müsste natürlich dann von dem Thron runter, ich würde dann sein Mitarbeiter. Das Ganze kann man sehr schön zeichnen auch und darstellen. Dieser Bill Bright hatte zwei Söhne, das heißt, er hat er auch heute noch. Nur sind sie älter. In meiner Geschichte war der Älteste 5 Jahre und der Zweite 3 Jahre. Mit 5 Jahren sagte dieser Junge zu seinem Papa, Papa, bete mit mir, ich will, dass Jesus in mein Leben kommt. Ja, er kannte auch dieses Bild von diesem Stuhl und diesem Thron. Und der Papa sagte, du bist noch so jung, warte doch noch ein bisschen, ja, damit du das dann besser verstehst, wenn du älter bist. Aber sie wissen ja, wie Kinder sind, die können so lange bohren, bis irgendjemand nachgibt. Also hat der Papa nachgegeben, hat gesagt, gut, dann beten wir jetzt, dass Jesus in dein Leben kommt. Und dann war der zufrieden. Aber Kinder sind ja liebevoll und grausam gleichzeitig. Ich sagte ja, die Familie hatte also 2 Kinder, 2 Söhne. Und irgendwann standen die alle zusammen. Und da sagte der ältere Papa, das muss toll sein, wenn wir 3-mal im Himmel sind. Sagt er, was heißt hier wir 3, wir sind doch 4. Sagt er, der Kleine doch nicht, der hat doch Jesus nicht im Herzen. Bums. Der fing natürlich sofort an zu schreien, der Kleine, weil er auch dort sein wollte, wo seine Familie ist. Ja, was blieb dem Papa übrig? Er hat also mit dem Dreijährigen gebetet, dass Jesus auch in sein Herz kommt. Und dann hörte er auf zu weinen. Aber überlegte jetzt, nun, bei dem Fünfjährigen hoffe ich, dass er das verstanden hat. Ob der Dreijährige das ja verstanden hat, weiß ich nicht. Aber ich weiß nicht, wer von Ihnen schon mehrfach mit Amerikanern zu tun hatte. Die essen gerne Eier zum Frühstück. Gekocht, gebraten, gerührt und wie auch immer. Und bei einem Frühstück wollte also der Kleine sein Ei nicht essen. Hat der Papa seine pädagogischen Möglichkeiten gedanklich durchgespielt, wie er sich da verhalten könnte. Und dann fragt er ihn, sag mal, wer sitzt eigentlich heute Morgen auf dem Thron in deinem Herzen? Ja, er kannte ja dieses Bild, dass Jesus dort sein wollte oder ist. Und da sagte er, der Satan und ich, und fing furchtbar an zu heulen. Und der Papa sagte, findest du das gut, wenn der Satan und du da sitzt? Nein. Ja, sollen wir das nicht verändern? Doch. Ja, dann beten wir jetzt. Herr Jesus, sei du wieder im Mittelpunkt. Und dann hörte er auf zu weinen und aß sein Frühstücksei. Wo der Vater merkte, er hat schon etwas verstanden, wenn auch als ganz kleines Kind. Sie kennen noch ein schönes Wort von Jesus. Er hat ja 9 Ich-Bin-Worte gesagt. Am bekanntesten natürlich, ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben. Niemand kommt zum Vater denn durch mich. Aber er sagte auch, ich bin das Brot des Lebens. Wer zu mir kommt, wird nicht hungern und wer an mich glaubt, wird nimmermehr dürsten. Das ist etwas, worüber wir selten sprechen, den Lebenshunger. Jeder Mensch hat Hunger nach Liebe, nach Anerkennung, nach Geborgenheit, nach Frieden, nach dem Sinn des Lebens, letztlich auch nach Vergebung. Es ist nur die Frage, wer diesen Lebenshunger stillt. Wenn ich Jesus nicht kenne, muss ich versuchen, ihn mit anderen Möglichkeiten zu stillen. Sie kennen alle Goethe, da gibt es ein Zitat, das heißt, im Genuss verschmachte ich vor Begierde. Ja, wo also jemand etwas in sich hineinholt, was ihm Freude machen sollte, aber es reicht nicht. Und da finde ich schön, wenn wir Jesus kennen und wissen, dieser stillt meinen Lebenshunger und hilft mir, zufrieden zu sein und dankbar zu werden, weil ich weiß, ich bin von Gott angenommen, ich habe das Geschenk der Vergebung und die Gewissheit des ewigen Lebens. Erntedankfest, also ein Fest, wo man schöne Dinge erntet, aber auch eine geistliche Ernte, weil es auch ein Brot des Lebens gibt. Das ist sicher wichtig zu wissen. Und ich finde es gut, wir haben ja jetzt 500 Jahre Reformation. Damals hat jemand dieses Geschenk Gottes neu entdeckt. Der Luther war ja ein Theologieprofessor schon. Und dann hat er im Römerbrief entdeckt, dass wir aus Glauben gerecht gesprochen werden. Das heißt, wenn Jesus in unser Leben kommt, schenkt er mir Vergebung und ewiges Leben. Und da er das so fantastisch fand, hat er dann die Bibel übersetzt in die deutsche Sprache. Ich weiß nicht, ob Sie wissen, dass das verboten war. Es gab ein Konzil 1229 in Toulouse. Da wurde verboten, dass die Bibel in irgendeine Landessprache übersetzt würde. Nur die lateinische Bibel, die Vulgata, sollte Geltung behalten. Also jeder, der die Bibel übersetzte, begab sich außerdem noch in große Gefahr. Aber inzwischen ist natürlich die Bibel weltweit mit einzelnen Teilen in über 1500 Sprachen übersetzt. Und die Menschen freuen sich, dass sie kennen und lieben. Ich persönlich freue mich auch über die Bibel. Das wäre jetzt also sozusagen eine geistliche Ernte. Da wurde von einem Mann, der sie entdeckt hat, inzwischen sind da Millionen Menschen draus geworden, die sich freuen über Jesus. Wir unterstützen verschiedene Missionare, unter anderem das Ehepaar Schürer, die schon über 40 Jahre in Haiti sind. Meine Frau und ich haben sie da öfters mal besucht und ich durfte dann auch immer mal einmal zu Pastoren sprechen und dann auch irgendwo einmal predigen. Einmal durfte ich in einer größeren Stadt predigen, morgens um 6 Uhr. Ich weiß nicht, ob Sie da auch in einen Gottesdienst gingen. Es war eine sehr große Versammlung dort. Es waren 1200 Besucher da. Nicht meinetwegen, die waren sowieso da. Ich hatte nur das Vorrecht, dass ich zu ihnen sprechen durfte. Und an diesem Tag hatten die noch 2 Gottesdienste, allerdings nur noch mit ungefähr 500 Leuten jemals. Und da dachte ich, dass eines der ärmsten Länder der Welt, aber sie haben einen großen Reichtum im Herzen. Viele, viele Menschen kennen dort Jesus und haben die Gewissheit, da ist einer, der uns liebt und der uns sogar eine himmlische Heimat schenkt, auch wenn die irdische leider manchmal zerstört wurde bei ihnen. Nach meiner Pensionierung waren wir in Ecuador, einmal in der deutschen Auslandsgemeinde, später in einem christlichen Sender, die Stimme der Anden, ich weiß nicht, wer den schon mal gehört hat, konnte man auch in Obertshausen empfangen, obwohl es in Ecuador gesendet wurde. Und der Sender hat außerdem noch 2 Krankenhäuser, die er unterhält, ein großes in der Hauptstadt in Quito und ein kleines am Rand des Urwalds. Und ich sprach mal den Pastor von diesem großen Krankenhaus, wie es da so geht. Und er sagte, mein Wunsch ist, dass hier jeden Tag ein Mensch zum Glauben kommt an Jesus. Und bisher ist das immer so gewesen. Es war ein alter Pastor, älter, ja, oder sagen wir mindestens so alt wie ich vielleicht. Zum Glauben kommen heißt ja nicht nur das Glaubensbekenntnis sprechen, wie wir das vorhin getan haben, sondern zum Glauben kommen heißt Jesus das eigene Leben anvertrauen. Und da dachte ich, welch ein Reichtum in solch einem armen Land. Jeden Tag ein Mensch, der Jesus sein Leben gibt. Ja, wir haben natürlich viele schöne Dinge auch Wohltaten. Wir haben auch materielle Dinge, wie hier, die man sieht, oder unser Einkommen und Auskommen oder vielleicht eine Versicherung, die den Rest abdeckt. Und wir können auch etwas weitergeben, sei es viel oder wenig. Wenn man jetzt in so einem Haus ist wie hier, kostet es natürlich sehr viel Geld. Da kann man nicht mehr viel weitergeben, weil nicht mehr viel da ist. Aber, das gilt jetzt für jeden von uns, ich spreche manchmal scherzhaft von der Geheimwaffe Gottes. Und die Geheimwaffe Gottes sind betende Großmütter, die für ihre Familie eintreten, vielleicht auch für Politiker eintreten, die für die Gemeinde beten, vielleicht auch für Missionare, für Pastoren. Und ich denke, da kann man auch etwas weitergeben, das kostet nichts, nur etwas Zeit und Glauben, aber Gott gibt gerne. Ja, wenn wir das zusammenfassen, gibt es eine Ernte weltweit. Es gibt eine geistliche Ernte, denken wir an die Reformation, wo einfach das Wort Gottes beginnend mit einem Mann sich rasant verbreitet hat und auf der ganzen Welt in der Landessprache gelesen wird. Jesus ist das Brot des Lebens, er stillt den Lebenshunger nach Liebe, nach Anerkennung, nach Frieden. Und er schenkt uns Dinge, die wir weitergeben können und dadurch zum Segen werden. Herr Jesus, du siehst jeden von uns, du weißt, was er empfangen hat, du weißt, was du ihm bedeutest. Danke, dass du bereit bist, unser Herz zu deiner Wohnung zu machen. Darüber loben wir dich. Danke aber auch für das, was wir weitergeben können, im Gebet oder auch in anderen Bereichen. Segne da jeden von uns in deiner Liebe. Amen.